Nur weil du jetzt plötzlich vielleicht ein attraktiveres Ziel bist, heißt ja nicht, dass die Leute, die dich hacken würden oder die dich als Ziel sehen würden, davon schon wissen und sich die Zeit nehmen. Ja, oder kein anderes Ziel verfolgen währenddessen. Also das sind ja auch, das ist auch eine Firewall, sage ich jetzt mal, dass die Leute nicht wissen, wie interessant du als Ziel bist.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Kevin Riedl. Kevin ist in der Welt von Web3 zu Hause. In dieser digitalen Welt dreht sich alles um Smart Contracts, Wallet-Lösungen, D-Apps und Blockchain-bezogene Services. Doch ab wann machen denn diese Lösungen oder Technologien denn wirklich Sinn? Welchen Wert stiften die Lösungen? Wie unterscheidet man eine gute von einer etwas weniger guten Idee? Kevin und sein Team helfen Unternehmen und Organisationen dabei, die passenden Lösungen zu validieren und so einen Schritt in die Welt von Web3 zu machen. Ich sprach mit Kevin über die verschiedensten Themen, unter anderem Scams, Lösungen, Sicherheit und vieles mehr. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge mit Kevin Riedl. Was macht eine Web3-Softwareagentur?
Sie entwickelt Softwarelösungen im Blockchain-Bereich.
Was sind konkrete Anwendungen im Blockchain-Bereich? Was gibt es da? Was kann man da machen?
Also grundsätzlich kommt es jetzt immer darauf an, wen du hier fragst. Ja, also wenn du jetzt im Crypto-Space selbst unterwegs bist, dann gibt es natürlich so diesen dezentralen Ethos, dass man sagt, hey, niemand sollte Kontrolle über irgendwas haben. Das ist so dieser ursprüngliche Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit. Wenn man es jetzt allerdings ganz pragmatisch sieht, ist da natürlich sehr stark zu differenzieren. Also vieles davon, was wir im Blockchain-Bereich sehen, macht natürlich gar keinen Sinn. Würde ich mal sagen, Use Cases an sich, so der einfachste Use Case überhaupt ist Cross-Border Payments. Das heißt, dass du von den USA nach, also in die Südkorea, beliebig große Summen in extrem kurzer Zeit, also in Sekundenschnelle, zu sehr günstigen Gebühren peer-to-peer senden kannst. So, das ist der einfachste Use Case.
Weil du gesagt hast, es gibt sehr viel, was Schwachsinniges oder was wenig Sinn macht. Das war, glaube ich, der richtige Ausdruck. Wie viel Prozent, also was macht, wie viel Prozent macht denn schlussendlich wirklich Sinn?
5% hätte ich jetzt ganz hart behauptet. Ist jetzt natürlich jetzt nicht so gut, wenn ich das jetzt sage, nicht? Nichtsdestotrotz, sagen wir es mal so, ich möchte jetzt keine ganzen Subindustrien und Branchen natürlich irgendwie schlecht reden, gell? Also jetzt gerade wenn es um Gamefile geht, wo man sagt, hey, wenn ich ein Spiel spiele, dann möchte ich meine Skins, ja, also dass die In-Game-Assets auch wirklich besitzen, diese Geschichten. Schöne Vision, ja, dass ich meine In-Game-Assets zu einem anderen Spiel mitnehmen kann. Dafür brauche ich keine Blockchain. Ja, also da müsste ein Standard her oder muss ein Standard her. Beide Spiele oder alle Spiele müssen halt diesen Standard akzeptieren und das geht. Ja, und das Problem löst die Blockchain nicht. Ja, also das einzige Problem, was die Blockchain hier lösen würde, ist, dass man einen einfachen Weg hat, diese In-Game-Assets weiter zu verkaufen an andere User. Aber auch dafür gibt es natürlich Marktplätze im normalen Web2-Bereich, würde ich jetzt mal sagen.
Wie erkennt man, ob die Idee, die man hat, wertvoll ist, also wirklich einen Wert hat in dem Web3-Bereich oder ob das einfach nur eine Idee ist, die was wenig Wert beinhaltet?
Gut, das ist jetzt das Gleiche, wenn wir jetzt sagen, ist diese Startup-Idee gut oder schlecht? Also da mutmaße ich mich jetzt mal nicht zu wissen, was jetzt wirklich gut ist und was nicht. Entscheidet schlussendlich der Markt. Aber es gibt diese Faustregel, dass man sagt, wenn man nicht mindestens eine Partei hat, der man nicht vertraut, warum soll ich dann Blockchain nehmen? Das ist eigentlich so dieser dezentrale Use Case und sagt, ich vertraue dir nicht oder dieser Gruppe und entsprechend möchte ich da unabhängig sein.
Das, was du ansprichst, nennt sich Smart Contract, oder? Wenn man einer Partei nicht vertraut, oder fällt es nur darunter und gibt es vielleicht auch noch andere Anwendungen in dem Bereich?
Ich meine, Smart Contracts sind im Endeffekt nichts anderes als wie Code, der niemandem gehört. So kannst du dir das vorstellen. Du kannst Softwarecode schreiben als Programmierer, der wird auf diese Blockchain geladen und dann ist alles transparent. Also ich muss immer dazu sagen, für gewöhnlich, also es gibt ja viele verschiedene Blockchains, jede ist ein bisschen anders. Hängt auch davon ab, wie der Smart Contract entwickelt worden ist. Aber grundsätzlich, man sieht den Code und man kann ihn grundsätzlich auch nicht mehr verändern. Ja, das heißt, wenn ich da reinschreibe, wenn du mir jetzt einen Bitcoin schickst, Robert, dann bekommst du dafür ein NFT, dann ist es so. Ja, dann kann ich dann im Nachhinein, wenn du mir diesen Bitcoin schickst, nicht plötzlich sagen, ich schicke dir das nicht. Wenn wir jetzt anschauen, wie das jetzt heutzutage ohne Blockchain solche Use Cases zum Beispiel gelöst werden, da gibt es halt dieses Dokumentenakkreditiv zum Beispiel vom Bankwesen, dass man sagt, hey, wenn du mir eine Ware schickst, ja, und die andere Partei für diese Ware zahlen möchte, dann sind da zwei Banken üblicherweise involviert und diese Banken sind sozusagen die Intermediäre, die eben hier das Vertrauen abstrahieren, weil der Bank kann man ja in dem Fall mehr vertrauen als wie der anderen Person, die was jetzt sagt, ey, ich schicke das dann einfach nicht, wenn ich das Geld habe oder ich zahle es dann einfach nicht, ja, wenn ich schon es gut bekommen habe. So, das sind jetzt so Dinge, wo man sagt, man kann Intermediäre rausnehmen. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Grafiken, wo man sagt, hey, da kann man so eine Art Fragebogen, den man durchgehen kann. Und dann weiß man, hey, inwiefern macht jetzt mein Use Case wirklich Sinn und inwieweit nicht. Also, sorry, ich bin ich doch schon recht tief rein, aber ich hoffe, das war verständlich.
Wenn du sagst, den kann man nicht mehr ändern, ist ja immer ein gewisses Risiko auch bei dir, oder? Weil ihr programmiert ja den Smart Contract.
Stimmt. Ja, aber was meinst du, wo die Hacks herkommen? Das ist, gibt's natürlich im normalen Bereich auch, allerdings kann man diese Programmierfehler, diese Lücken dann auch recht schnell füllen. Im Web3-Bereich ist das oftmals ein bisschen schwieriger, weil man eben diese Einschränkung hat. Und deswegen sagt man ja, warum Blockchain? Weil es hat eigentlich viele Nachteile, wenn du nicht eben wirklich dieses große Problem lösen möchtest, wenn es wirklich Sinn macht, das zu dezentralisieren. Ja, und das haben viele leider ein bisschen vergessen, sag jetzt mal. Oder sie wollen es vergessen, ja, zum Geld raisen und so.
Warum Blockchain? Also warum interessierst du dich denn eigentlich für die Blockchain?
Also es ist einer der verrücktesten und technischsten Branchen, die ich kenne. Also ich komme ja auch ursprünglich aus diesem Smart City IoT-Bereich und das habe ich schon ultra cool gefunden, finde ich immer noch super cool. Und ich bin einfach so ein bisschen reingerutscht, gell? Also Blockchain kommt man ja immer mit dieser Big Vision, sagt, hey, mal, wie cool und was da alles gibt. Und dann kommst du halt als Techie, ja, in diese Schiene rein und sagst, boah, cool, wie die das gelöst haben, weil da gibt's ja wirklich verrückte Sachen, wirklich coole Sachen. Mit unglaublich intelligenten Menschen. Und so bin ich halt daran hängen geblieben. Also dieses Interesse an den Lösungen selbst. Und über die Jahre hast du natürlich erkannt, was davon jetzt eher sinnbefreit ist oder eine Problemlösung zu einem Problem, was jetzt eigentlich an sich schon keine Lösung. Also eine Problemlösung zu einer Lösung, die was an sich schon kein Problem löst. Darstellt. Also das sind immer so die Fragestellungen, die man sich halt dann irgendwann stellt.
Wann bist du in den Bereich reingegangen? Also wann war das? Vor wie vielen Jahren?
2016, 2017. So ist es über Startups ist es dann passiert und ja, und über Kollegen.
Was war dann so das erste Projekt, was du umgesetzt hast? Oder umsetzen wolltest?
Das war ein Identity, also Decentralized Identity Projekt. Das ist eigentlich vorwiegend darum gegangen, das gleiche Prinzip, nicht? Wie ist es, Wie werden Identitäten heutzutage gehandhabt? Ja, also gibt es ja unterschiedliche von der öffentlichen Identität, das heißt dein Pass, dein Führerschein, das ist alles, was halt von Regierungen irgendwie in irgendeiner Form gemanagt wird. Dann gibt es diese soziale Identität mit Social Media, Facebook, Instagram, Snapchat und Co., ja, wo deine Daten mit einem gewissen, also mit deiner Identität verknüpft sind und dein Verhalten auch. Bis hin zu auch Gegenstände können eine Identität haben oder haben eine Identität. Ja, also wenn man sagt in der Supply Chain, dass man sagt, dieses Gut von A nach B, das sind so, sozusagen die Timestamps, wenn es im Lager ankommt. Also kennt ja jeder, wenn man jetzt zum Beispiel bei der Post was bestellt, ein Paket bekommt, hat man so diese Checkpoints, bis es bei dir ist. Und das kann man auch überwachen. Also auch diesen Prozess. Und das funktioniert eigentlich schlussendlich alles über Identitäten. Und ja, in dieser Branche, das war halt das erste Startup, wo wir gesagt haben, ursprünglich für Personen, bis man natürlich draufgekommen ist, hey, das muss der Staat selber machen. Da kommt es ganz schwer rein als Privatunternehmen, wenn nicht Best Friend mit die Leute ganz da oben bist. Und zum einen ist das natürlich auch so ein bisschen EU-basiert. Ja? Also man sehen es ja jetzt mit der Handysignatur oder mit dieser EID, also ich bin da überhaupt nicht mehr drin, also da gibt es ja unglaublich viel mittlerweile. Ich glaube auch der digitale Führerschein ist schon längst da, da kommt schon, ja, also das ist so ein Thema, wo ich angefangen habe.
Welche Branche oder welcher Bereich ist am offensten für das Thema Blockchain? Also wer sagt, da bin ich ganz offen, lass uns darüber reden.
Offen ist relativ, aber Finance. Ja, also ich erinnere mich, also ich hatte bis vor kurzem noch ein Finance-Startup in Deutschland. Und da haben wir vor 2,5 Jahren eine Konferenz in Frankfurt organisiert. Da sind also diese ganzen Banker und Börsenmenschen natürlich gekommen, also so richtig klischeehaft, ja, also Anzugsträger und so weiter. War super spannend, ja. Und die wussten nicht, dass mein Co-Founder Christoph und ich im Blockchain-Bereich auch tätig sind. Ja, also die haben uns nur als Finance-Software-Entwickler gesehen und die haben uns Blockchain gepitcht. Ja, es ist die Zukunft und was weiß ich alles. Und definitiv dieser Bereich ist auch der größte von Blockchain und macht auch noch am ehesten Sinn. Ja, weil das nicht nur diesen dezentralen Aspekt, sondern auch du hast unter Umständen diesen Effizienzgedanken dabei. Du sagst, hey, ich kann von A nach B, egal wo A und B sind auf der Welt, blitzschnell Transaktionen übermitteln und die sind dann auch sehr schnell gesettelt. Ja, also nicht wie bei der Bank, wenn ich eine Transaktion schicke, dann dauert es zum Beispiel 24 Stunden, bis es wirklich gebucht ist und nicht nur in deinem Bankkonto so angezeigt wird. Und ja, also da gibt's Unmengen an Interesse. Ja, also sieht man ja BlackRock zum Beispiel mit diesen ETFs. Allerdings rührt das alles nicht aus diesem dezentralen Ethos heraus. Ja, also das ist ein anderer Anreiz.
Ist Blockchain wirklich die Zukunft im Finance-Bereich?
Für mich ist es eine Nischentechnologie. Ja, also ich kenne, also unglaublich smarte, intelligente Menschen haben mir gesagt, dass Blockchain an sich, ja und nein, also Skalierbarkeit ist ein riesengroßes Problem, ja, gibt es viele, Anführungszeichen, Lösungen, allerdings machen die das Ganze dann sehr viel zentraler, was ja eigentlich dann so ein bisschen, sag ich mal, da läuft man ein bisschen im Kreis und sagt, hey, jetzt mache ich es zentraler, dafür skalierbarer. Ist die Frage, warum macht man es da überhaupt über Blockchain nicht? Und wenn man sich jetzt auch die Entwicklungen von Staaten selbst anschaut, da wo sie unter Umständen Blockchain verwenden, ist es auch nicht aus diesem dezentralen Aspekt heraus, sondern unter Umständen, ja, also ohne da jetzt schlecht reden zu wollen für Überwachung, für Kontrolle auch so ein bisschen, weil man halt einfach alles transparent einsehen kann. Ja, also weil heute ist es so, jede Bank hat ihren eigenen Ledger, wo sie einschreibt, hey, User, also Account A hat so viel Geld bekommen und Account B hat so viel Geld weitergeschickt und die sprechen halt mit anderen Banken und tauschen die Transaktionen so aus. Und Blockchain ist eigentlich nichts anderes als wie ein Ledger, der was halt für jeden der gleiche ist im Endeffekt. Ja, also und ja, also kannst du nicht sagen, ob das die Zukunft ist. Ich bin ein sehr skeptischer Mensch, allerdings im Finance-Bereich glaube ich schon, dass da gewisse Use-Cases definitiv sinnvoll sind.
Wo bist du optimistisch?
Wo ich optimistisch bin? Ich meine, was schon cool ist, ja, also du kannst jetzt gerade im Derivatsbereich, also wenn es um Optionen geht, Zertifikate und große komplexe Finanzinstrumente, da kann man auf der Blockchain ziemlich coole Sachen machen. Ja, also, dass man sagt, hey, wenn das Wetter so ist, also ich kann aufs Wetter wetten und so weiter. Es geht natürlich über Banken auch alles. Allerdings hier ist tatsächlich so dieser Vertrauensaspekt, glaube ich, gegeben, dass man sagt, also bei Versicherungen auch oftmals so, dass man sagt, ist das jetzt wirklich rechtlich richtig vonstatten gegangen? Ja, also gängiges Beispiel ist, wenn ich jetzt auf einer Börse etwas handle und die Gebühren sind nur 5,99 €, dann wird zum Beispiel oft mit dem Spread gearbeitet. Also das ist die Differenz zwischen Kaufkurs, Verkaufskurs. Und dann holt man sich hier noch ein bisschen Umsatz raus, vor allem bei Assets, die weniger Liquidität haben. Und das merken natürlich unerfahrenere, sage ich mal, Investoren, Trader jetzt natürlich nicht unbedingt. Also das sind eigentlich so Dinge, überall wo Intransparenz ist, überall wo komplexere Finanzinstrumente im Endeffekt, also diese externen Abhängigkeiten sind, wenn es ums Wetter geht, wenn es um Versicherungen geht, also wenn etwas, also es hat nichts mit Trading zu tun, aber wenn etwas passiert ist, das sind definitiv Dinge, wo ich mir vorstellen kann, da ist Blockchain ganz cool, weil sonst hast du diese conflicting interests, ja, weil die Versicherung möchte möglichst wenig zahlen zum Beispiel und der Versicherte möchte möglichst viel bekommen und da jemanden dazwischen zu haben, der im Endeffekt transparent entscheidet, ja, also dieser Smart Contract, wo die Regeln alle klar sind, das sind so Use Cases, wo ich sage, hey, das macht durchaus Sinn.
Denkst du, dass man der Masse oder dass man mehr nach außen gehen sollte, was Blockchain überhaupt ist, um diese Bewegung zu schaffen oder dieses Gedankengut zu schaffen der Dezentralisierung, weil was du gesagt hast, es wird ab und zu verwendet, aber dann kommt dieser skalierbare Gedanke dazu und dann ist es ja nicht mehr so dezentral, wie es vorhergesehen ist oder sein sollte. Wie schafft man das zu verankern? Dezentralisierung, das ist einfach das Nonplusultra und man sollte dann nicht irgendwie abspecken und sagen, es ist nicht ganz so dezentralisiert. Wie schafft man das?
Es ist ähnlich mit Security. Ja, es ist immer ein Spektrum. Ja, also es gibt kein System, was 100% sicher ist. Und das will man ja auch gar nicht. Weil 100% sicher bedeutet, du kannst das System nicht so gut wie nicht benutzen. Ja, weil alles eingeschränkt ist. Und viele, die was vielleicht bei größeren Unternehmen schon gearbeitet haben, kennen es, dass gewisse Webseiten, Systeme nicht zugänglich sind. Und das erschwert einem die Arbeit. Ja, und entsprechend gleich hier, also gleiches Thema hier, Dezentralisierung, es ist ein Spektrum und man möchte definitiv nicht bei 100% sein, weil das bedeutet wahrscheinlich sehr unskalierbar und auch sehr schwer zu nutzen und auch sehr viel Verantwortung. Ja, das heißt, wenn ich da 1 Million Euro liegen habe, dann kann mir auch niemand helfen, im Zweifelsfall. Das sind so diese Geschichten, hey, ich habe meinen Schlüssel verloren, und suche jetzt jahrelang mit Roboterhunden auf der Müllhalde danach. Ist ja auch in den UK, hat es da mal einen gegeben. Ich glaube nicht, dass er immer noch sucht. Also das sind so Awareness schaffen, Ja, klar, Wissen ist nie schlecht. Also wir unterrichten ja auch Kinder, sind auch an der Uni und so. Aber Nischentechnologie. Ja, also nur weil etwas manchmal Sinn macht, heißt nicht, dass jetzt jeder Programmierer werden muss, jeder Blockchain verstehen muss, jeder Handwerker werden muss, sondern ja, es ist immer, wie viel braucht man und welche Trade-offs möchte man machen, also möchte man haben.
Ich habe gelesen, dass über 90% oder ungefähr 90% deiner Kunden, eurer Kunden, nicht aus Österreich kommen. Woher kommt das? Also ist da mehr Offenheit für dieses Nischenthema? Sieht man da andere Use Cases? Gibt es da andere Regulatorien, dass man die Blockchain besser verwenden kann? Woran liegt das? Was ist der Grund dafür?
Ich bin ganz ehrlich, es ist eigentlich fast 99, also es ist wirklich so gut wie gar kein Kunde aus Österreich, aus Deutschland tatsächlich hin und wieder, immer wieder mal. Der Grund ist meiner Meinung nach tatsächlich so ein bisschen das Mindset und natürlich auch diese Offenheit gegenüber Technologien. Ja, also wenn ich jetzt nach Dubai schaue, wenn ich nach Amerika schaue, wenn ich nach Singapur schaue oder Australien, dort haben wir überall Kunden und die denken ganz anders, die reden ganz anders. Ja, die sind einfach schon extrem offen auch, wenn es darum geht, hey, Kontakte zu knüpfen. Ja, also das ist einfach anders. Ja, und Regulation natürlich spielt das eine Rolle. Allerdings glaube ich nicht, wenn man wirklich einen Use Case hat und überzeugt ist, dass das ja der Grund ist, warum es dann nicht umgesetzt wird. Also man kann ja trotzdem immer noch ein Unternehmen offshore gründen, wie es viele machen. Und also ist jetzt nicht unbedingt so, dass das direkt ein Ausschlusskriterium ist, meiner Meinung nach.
Wie würdest du dein Mindset beschreiben?
In Bezug auf was?
Ich würde mal Richtung Sicherheit fragen.
Sicherheit. Da ist immer die erste Frage, wie attraktiv ist es, dich zu hacken? Ja, wenn dein Computer im Endeffekt die Kontrolle über 1 Million Euro hat, dann musst du das System oder deinen Computer so sicher machen, dass jemand, der was die Kompetenz hat und auch das Durchhaltevermögen, also du attractest halt ganz andere Leute. Ja, wenn du viel Geld irgendwo at stake hast, dann kommen einfach ganz ein anderes Kaliber, kommt daher und versucht es dann. Ja, wenn du jetzt eine 100 Euro auf deiner Wallet zum Beispiel hast, auf deiner Krypto-Wallet, dann hast du maximal diese Low-Level-Scammer, die was nicht mal gescheit Englisch können und so weiter hinter dir. Ja, aber das ist ein extremes Spektrum. Also Scammer machen ja nichts anderes, oder Hacker, die machen ja nichts anderes den ganzen Tag. Und da hatte ich ja selber mal einen Podcast mit Brett Johnson, ein former US Most Wanted Cybercriminal, der hat was total Cooles gesagt. Der hat eiskalt gesagt, jeder kann und wird Opfer von Scams, abhängig davon, wie attraktiv er als Ziel ist. Ja, also wenn du jetzt eine Tochter hast zum Beispiel und die ruft dich mit AI-generierter Stimme, das geht ja alles schon an und der Kontext passt und der Hacker hat recherchiert, hey, deine Tochter ist nicht daheim und der weiß, hey, okay, die ist gerade im Ferienlager und er hat diese Infos. Es sind alles Dinge, die sind ja oft frei zugänglich, ja, über Social Media und Co. Dann sehr, sehr schwer darauf nicht reinzufallen. Ja, also da musst du ja einen unglaublichen, unglaublich starkes Misstrauen haben. Und im Endeffekt, wie gesagt, wie attraktiv bist du als Ziel? Und so musst du, sag ich mal, deine technischen Sicherheitslücken oder deines technischen Standards auch setzen und auch dein Mindset natürlich. Ja, also wenn du jetzt ja, Coca-Cola bist und du willst nicht, dass dein Rezept geleakt wird, dann musst du halt auch entsprechende Maßnahmen setzen. Ja, und ja, blödes Beispiel, aber so ungefähr.
Jetzt kann es aber natürlich auch sein, dass der Reichtum schneller ansteigt wie das Mindset, oder? Und dann ist ja eventuell eine Schwierigkeit, dass man relativ schnell viel Geld und viel Vermögen anhäuft. Und da kann ja gar nicht das Mindset Schritt halten und dann mit dem Ganzen mitzugehen, wie gehe ich jetzt mit dieser neuen Situation um, oder? Welche technischen Gegebenheiten sind jetzt eigentlich gefragt? Also wie schafft man es, dass das auch Schritt halten kann? Weil man kann ja viel Geld auf einmal haben, aber das Mindset ist immer noch dasselbe wie vor 2 Wochen, wo ich vielleicht nur 100 Euro gehabt habe. Und dann wird es ja schon wieder schwierig, oder? Also wie schafft man da die Awareness, das Bewusstsein, um mit dem mitzugehen?
Ich meine, Selbstreflexion natürlich, oder? Beziehungsweise, das hat auch sehr viel mit Charakter zu tun. Jetzt mal überlegst, im Endeffekt, alles, was schnell kommt, geht auch wieder. Es kommt ja nicht von irgendwo her. Wenn du einen Lucky Punch hast beim Traden, dann behältst du dir das Risiko bei. Wenn bis jetzt bei dir nichts passiert ist, ja, dann brauchst du einen Grund, dich zu ändern. Ja, wenn es jetzt plötzlich so viel Geld ist, ja, von 100 Euro auf 1 Million, dann hoffe ich mal, dass diese Angst und diese neue Situation dich so ein bisschen wachrüttelt. So ist es, glaube ich, bei sehr, sehr vielen. Sagen, boah, okay, hatte ich noch nie, was mache ich jetzt? Ja, also, und das allein puts you on guard. Ja, also du bist dann ja automatisch schon so ein bisschen vorsichtiger mit gewissen Dingen, misstrauischer. Nichtsdestotrotz, im Endeffekt, Selbstreflexion. Gell? Also ich bin jetzt dieses Jahr selber auf 2 Scammer reingefallen, weil ich halt schon dann, jetzt nicht monetär, sondern einfach durch mein Social Media und so weiter auch sehr ein attraktives Ziel bin. Und egal, also ich habe ja früher selbst unglaublich viel mit Security zu tun gehabt. Ich habe in der Hack, ja, habe ich schon Software geschrieben, zum Spaß, im Rahmen von Projekten und so weiter, was nichts anderes war schlussendlich als wie eine Malware, ein Virus, ja. Und selbst ich falle auf Dinge rein. Ja, also ich als Techniker, plus 10 Jahre Programmierer, jeder kann Opfer werden, nicht? Und im Endeffekt, die Scammer werden besser mit deinem Wachstum. Wie du schon sagst, du musst halt dich da selber ein bisschen an den Ohren ziehen und sagen, hey, muss ich was ändern? Was kann ich ändern? Was ist übertrieben? Ja, also ich bin auch schon in die andere Richtung gegangen, was zu viel war. Und ja. Und nur weil du jetzt plötzlich vielleicht ein attraktiveres Ziel bist, heißt ja nicht, dass die Leute, die dich hacken würden oder die dich als Ziel sehen würden, davon schon wissen und sich die Zeit nehmen. Ja, oder kein anderes Ziel verfolgen währenddessen. Also das sind ja auch, das ist auch eine Firewall, sage ich jetzt mal, dass die Leute nicht wissen, wie interessant du als Ziel bist. Ja, also das ist vielleicht so ein Faktor, den man ganz gut beeinflussen kann auch. So ein bisschen reserved zu sein, also reserviert zu sein, einfach nicht alles preisgibt.
Was waren das für Scams?
Ja gut, einer hat sich als Kunde ausgegeben, ist über ein Referral zu mir gekommen. Also ist wirklich ein High-Level-Scam gewesen. Zu jemandem, den ich schon vertraut habe, kenne ich seit Jahren. Der hat ihn gefragt, ob er eine Agentur kennt. Er ist so reingekommen in unseren Lead-Cycle. Dann hat er mir das Pitch-Deck geschickt, plus 100 Seiten. Ja, und hat auch ziemlich viel Sinn gemacht, also professioneller als wie die meisten anderen Kunden. Dann haben wir über eine Stunde lang telefoniert, also ein Videocall. Hat alles Sinn gemacht, ja, und LinkedIn-Profil hat auch recht legit ausgeschaut und alles, und die Firma hat es auch gegeben. Und also das war der highest level Scan, den ich bis jetzt hatte. Und Da hat er auch über einen Stundenlohn verhandelt und alles, gell? Also professioneller als wie 95% aller Kunden, die man hat. Ohne Witz. Das klingt total heftig, blöd, ja, aber ich habe meinem Koffer eine ganze Zeit, boah, wenn wir den kriegen und alles, gell? Der hat mich voll eingelullt. Und ja, zum Schluss, als es losging, typisches Beispiel, ja, holst du einen Code runter, ja, das klingt jetzt total dumm, wenn man das immer, ist immer dumm. hast du einen Code runtergeholt und ja, haben wir das angeschaut und da war natürlich etwas drin. Und ja, im Endeffekt habe ich halt dann meinen PC resetten dürfen, weil ich gemerkt habe, okay, da ist ein malicious, also da ist ein schadhafter Code enthalten. Hab den PC resettet, habe seine IP-Adresse, also seinen Server verfolgt und habe ihm halt einfach möglichst viel Angst gemacht. Ja, passiert ist da nichts, ja, aber ich weiß nicht, was für Infos er wahrscheinlich abgegriffen hat. Also er hat wahrscheinlich einfach nach Private Keys gesucht auf meinem Computer, nach Passwörtern. Gott sei Dank habe ich eben sehr viel gesichert, dass eigentlich nichts passieren kann. Nichtsdestotrotz bleibt dann natürlich da nichts anderes übrig. Wenn schon blöd genug bist, nicht eine virtuelle Maschine zu nehmen und dann Code auszuführen. Wie gesagt, mein Guard war komplett unten. Ja, also das war ultra professionell. Und ja, man lernt dazu. Ja. Also da war ich echt perplex. Also da habe ich es gar nicht mehr geglaubt. Also da habe ich eine Hexenjagd veranstaltet. Und hab seinen Code zerstört und alles, gell, also, und hab dann die nächste Woche, glaube ich, von 30 anderen Entwicklern bin ich kontaktiert worden, ma danke und alles drum und dran, also ultra professionell gewesen, unglaublich, also, aber ja, natürlich, so im Nachgang, denkt sich jetzt jeder Entwickler mal, was für Trottel, warum führt der Code aus, ja, ist immer so, aber wenn er so ein, also es kommt immer auf den Kontext davon. Social Engineering. Ja, wissen tut man es immer. Aber wenn der Guard unten ist, fällt es dann vielleicht doch mal drauf rein.
Kann man dann paranoid werden bei jeder Kundenanfrage? Bleibt da was hängen?
Ja gut, es sind auch sehr viele Muster, oder? Also ich werde 3-4 Mal die Woche angeschrieben von solchen Scammern. Hey, Stundenlohn ist okay, magst den Code ausprobieren und dann geht's los, ja. Das sind aber alles Low-Level-Scams. Ja, also das ist klar, dass das Scammer sind. Also immer wenn jemand natürlich möchte, dass du irgendwas ausführst. Ja. Da war halt einfach der Kontext sehr, sehr stabil, sag ich jetzt mal. Aber ja, natürlich sollst du auch misstrauisch sein. Gerade im Krypto-Web3-Bereich gibt es unglaublich viele Scammer.
Was war der zweite Scam?
Da war einfach plötzlich Geld weg von einer Wallet. Ich weiß bis heute nicht, was passiert ist, wie das gegangen ist. PC Reset, neue Wallets angelegt. Ja. Kunden das Geld zurückerstatten, waren und draußen, da war trotzdem Geld nicht. Ja. Weiß ich bis heute nicht. Woher? Nochmal. Gibt's auch. Schon auf irgendwas draufklickt, wahrscheinlich.
Geht relativ schnell. Vor allem dann von außen heißt es ja immer, ja, Entschuldigung, Kevin?
Entschuldige, ja. Wollte nur sagen, war halt so. Ja.
Und von außen sagt sich dann immer leicht, würde mir nie passieren. Aber das sagt sich dann immer so leicht, wenn es mir halt nicht passiert ist. Also dann natürlich, wenn es mir selber passiert, sage ich, Pech gehabt. Also das ist natürlich immer Perspektivensache. Denkst du, dass Freiheit und Sicherheit Hand in Hand gehen können? Weil das ist, glaube ich, so eine Schwierigkeit, oder? Also wenn man sehr auf Sicherheit bedacht ist, kann man dann noch Freiheit erleben? Oder geht Freiheit nur, wenn man auf Sicherheit, wenn man die Sicherheit reduziert?
Sicherheit wovor, ist die Frage.
Das ist eine gute Frage. Wie würdest du es beantworten?
Wie bist du in den Flughäfen gesichert? Durch Überwachung, durch Sicherheitspersonal. Aber bist du wirklich sicher? Wenn einer mit der Bombe reinmarschiert, ja, vor dem Sicherheitsgateway, explodiert sie trotzdem und der Flughafen ist gesperrt. Alles drum und dran. Gell? Wenn dich einer erstechen möchte, dann kann er das trotz der Polizei, trotz der Überwachung. Also Sicherheit in dem Kontext bedeutet Abschreckung. Ja. Trump, ja, der Anschlag, bestes Beispiel. Wahnsinn. Oder natürlich war das eine Verfehlung, wahrscheinlich irgendwo nicht. Aber wie vielen Menschen kommt der Präsident tagtäglich nahe? Muss nur einer genug Grund haben, dass er was macht. Ja. Und natürlich auch das Know-how haben. Ja, es ist ja nicht der erste Präsident, der ja, vom Anschlag getroffen wird, sag ich jetzt mal. Also im Endeffekt, Sicherheit in diesem Kontext ist eigentlich meistens Abschreckung. Ja, beziehungsweise, dass man es einfach schwer macht, schwierig macht. Ja, wenn wir jetzt zurück auf Krypto gehen, dass man halt einfach auf diese ganzen Low-Level-Geschichten nicht reinfällt. Und vor den High-Level-Geschichten, ich kann es jedem garantieren, der da zuschaut, ich halte mich jetzt bei weitem nicht für einen guten Hacker, bin ich überhaupt nicht. Aber egal, ob du jetzt ein IT-Security-Consultant bist oder nicht, wenn ich es wirklich will, oder wenn es irgendjemand wirklich will, er bekommt dich. Wenn es wirklich will. Also es kommt immer auf diesen Einsatz drauf an und ob sich das lohnt für die Person. Wenn es was Persönliches ist, ja, dann hast du wahrscheinlich Pech gehabt, weil, ja, wenn es nur was Finanzielles ist, dann geht man natürlich immer nach den einfachsten Zielen und sucht sich nicht gerade das Schwierigste raus. Das ist die harte Wahrheit und, ja, wie gesagt, umso attraktiver du bist, desto schwieriger musst du es machen, weil, ja, dann ist die Mauer zumindest so hoch, dass sie sich denken, okay, gehe ich woanders hin. Ja, gibt genug Deppen, die was da draufklicken. Ja, ja, zum Beispiel. So ungefähr.
Das heißt aber im Umkehrschluss, dass ja eigentlich die Eintrittsschleuse wir Menschen sind, oder? Also wir sind ja dann ganz quasi oft, so ja. dieser Human Error. Also in wie viel Prozent der Fällen kann man das irgendwie spezifizieren? Wie oft eigentlich da menschliches Fehlverhalten zugange ist?
Da gibt es sicher Statistiken, aber da würde ich jetzt raten. Aber ich würde jetzt schon annehmen, dass es sicher so 70-80% sind. Aber wie gesagt, das ist jetzt komplett geraten und wahrscheinlich falsch.
Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich, Kevin. Wie blickst du in die Zukunft?
Auf die Blockchain? Oder?
Ja.
Blockchain wird sehr viel Enterprise-lastiger. Ja, das sehen wir am Markt, vor allem aus den USA und Co. Geht weg von Dezentralisierung. Ja, also da kommen wirklich so hybride Blockchains immer mehr raus, die den Datenschutz wahren oder wo man sagt, jemand, nicht jeder sieht alle Transaktionen, so weiter und so fort. Also so dieser Enterprise-Fokus, der kommt mittlerweile ganz, ganz, ganz stark rein. Gut auch so, weil das ist natürlich, das macht Sinn. Ja, also sich wirklich auf eine Lösung zu fokussieren und nicht nur auf diesen Ethos, ich möchte alles dezentralisieren. Das auf jeden Fall. Der Hype wird nie mehr so sein, wie er war, 2021. Das gibt's sicher nicht mehr, weil heutzutage, glaube ich, wissen die meisten, was Blockchain ist. Die meisten haben also grundsätzlich, was Blockchain ist. Also sie haben es zumindest mal gehört, aha, Bitcoin, und haben irgendeine Meinung. Immer wenn Leute eine Meinung haben, dann haben sie entweder eine negative oder positive Meinung und in ganz vielen Fällen ist es gerade beim Blockchain-Bereich eine negative, weil viele Leute verbrannt wurden, ja, sei es durch Scams, sei es durch Meme-Coins und sie Geld verloren haben, sei es durch, warum schwankt das so brutal, ja, das kann ja alles noch heiße Luft sein und was weiß ich. oder auch Leute, die ganz, ganz tief drinnen sind und für sich beschlossen haben, das macht alles gar keinen Sinn mehr. Es wird ein sehr, sehr langweiliger Space, glaube ich. Ja, also die Industrie wird jetzt gerade sehr, sehr reif. Und ich glaube, dass auch 90%, also so wie damals beim Internet, sagt man ja, war es ja auch so, fühlt sich jetzt natürlich nicht so um. Aber da sind ja auch die meisten Unternehmen dann gestorben. Ja, also, und so ist es hier, glaube ich, auch. Also ziemlich sicher. Also wir brauchen sicherlich kein dezentrales Hundeortungsprotokoll, keine Ahnung was, habe ich alle schon gesehen. Wofür? Ja, das auf jeden Fall. Der Markt reift und ja, ich glaube, die zwei Geschichten beschreiben es ganz gut. Also, der Markt reift. Ja, die Luft, die heiße Luft kommt raus.
Was nicht unbedingt schlecht ist, muss man ja auch sagen.
Genau. Es kommt drauf an.
Dann weiß man, wo man steht. Ja. Genau. Stimmt. Was treibt dich an?
Im Blockchain-Bereich treibt mich tatsächlich an, dass ich viele Leute vor blöderen Aktionen beschütze, glaube ich. Weil ich sie oft so ein bisschen challenge, warum sie meinen, dass das Blockchain eine gute Idee ist. Und dass man sich auf die Lösung, auf das Problem fokussiert und nicht, hey, wir möchten etwas mit Blockchain machen und es muss dezentral sein. Also haben wir natürlich schon sehr viel Geld liegen lassen. Aber das ist tatsächlich so ein Grund, wo ich sage, es gibt so viele Cash Grabs in der Industrie, so viele Entwickler, die auch nur die Blockchain als Lösung sehen und da so ein bisschen ein kritischeres Mindset zu haben und wirklich, hey, was willst du machen? Was ist das Problem? Und dann unabhängig davon, ob Blockchain überhaupt davor kommt, wie löst man das mit welchen Tools, mit welchen Technologien, mit welchem Budget, ja, also da gibt es ja viele Constraints immer. Das treibt mich so ein bisschen an, dass man sagt, hey, no bullshit, one Blockchain.
Ist halt der längere Weg, aber auch nachhaltiger höchstwahrscheinlich.
Ja, also für die Startups natürlich. Ja, also die, würde ich jetzt mal behaupten, machen zumindest einen gravierenden Fehler weniger. Ja, also Fehler kann man nicht vermeiden. Das ist Teil der Journey. Ja, also so ungefähr.
Die letzte Frage. Was möchtest du noch sagen?
Jedes Mal, wenn ich einen Blockchain-Experten sehe, ja, was sich selbst als Experte betitelt, dann wisst ihr ganz genau, dass das keiner ist. Ich kenne keinen, den man wirklich Experte nennen könnte, der in seiner LinkedIn-Bio Blockchain, Web3, Identity, irgendwas Experte in dieser Branche drinnen stehen hat. Ja, kenne ich nicht. Nicht einen. Kenne keinen Kryptografie-Experten oder was, keine Ahnung, was für Wahnsinnstools und Protokolle geschrieben hat, was das reinschreibt. Da sieht man meistens nur eine ganz, ganz langweilige Jobbeschreibung und that's it. Wenn ihr Experte lest, be critical, be skeptical. Ja, seid skeptisch.
Was steht in deiner LinkedIn-Bio?
No bullshit, I want Blockchain. Genug von inkompetenten Blockchain-Entwicklern, also irgendwas in der Richtung. Natürlich ist es auch so ein bisschen, es soll einfach provokant sein. Natürlich gibt es unglaublich viele super, mega kompetente Agenturen und Blockchain-Entwickler da draußen.
Gut. Das hat mich sehr gefreut, Kevin. Vor allem auch der Abschluss, weil das ist ja ein bisschen wie Oatly gegen die Milchlobby. Was da auch ein bisschen so gegen den Standard kämpft, sage ich jetzt einfach mal. Und da kann man sich ja relativ gut positionieren. Ich finde es auf jeden Fall ganz spannend von Tirol heraus. 99% internationale Kunden. Ich glaube, Tirol ist für vieles bekannt, nicht für Web3, würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Ich weiß es nicht, aber ich würde es einfach mal so betiteln. darüber hinaus Vorsicht vor Scams. Also auf jeden Fall High-Level-Scam. Also ich habe schon mal was ganz anderes gehört, dass jemand sich auf einmal über E-Mails eingeklinkt hat und statt einem, da war dann so ein Buchstabenfehler, statt einem L wurde ein großes I verwendet. Und das ist natürlich dann auch, also die E-Mail-Adresse, die kann man gar nicht, höchstwahrscheinlich nicht erkennen, dass das jetzt ein Scammer ist. Also das war auch hochprofessionell. Auf jeden Fall, ihr habt viel lernen können. Es war toll, mit dir zu sprechen. Danke für deine Zeit und dir weiterhin alles Gute, Kevin.
Danke nochmal für die Einladung, Robert. Hat Spaß gemacht und ja. Danke dir für deine Zeit.
Danke dir.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.